Heute Morgen predige ich über den Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11 bis 16. Epheser 4, Vers 11 bis 16 sind wichtige Verse für Gemeindeaufbau. Da heißt es: Und Gott hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu der Reife wie bei einem vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das trügerische Spiel der Menschen, durch Schlauheit zur Verführung in Irrtum. Wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend, in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und von ihm aus vollbringt der ganze Leib, durch alle sich unterstützenden Gelenke zusammengefügt und zusammengehalten, nach der jedem einzelnen Glied zugemessenen Wirksamkeit, das Wachstum des Leibes zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Die Frage ist, wie baut Gott seine Gemeinde? Und die Antwort ist furchtbar einfach: durch Menschen, die ihm gehören. Hier werden 5 Personengaben genannt, also 5 Arten von Mitarbeitern, die Gott benutzt, um seine Gemeinde aufzubauen, damit dann auch die anderen gesegnet sind und sich für ihn einsetzen können. Das sind einmal Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das heißt, Gott fing seine Gemeinde ja an Pfingsten an zu bauen durch einen Apostel. Apostel heißt ja auf Deutsch der Gesandte, und der Hauptgesandte an dieser Stelle war der Petrus. Der hatte, wie seine Freunde, eine großartige Zusage von Gott: sie sollten Menschenfischer sein. Und dann hatte er noch eine persönliche Zusage, die dann später auch sicher Ursache für manche Witze wurde. Er bekam nämlich das Amt der Schlüssel überreicht von Jesus. Er sollte das Himmelreich aufschließen. Und das hat er getan mit seiner Pfingstpredigt, als 3000 Menschen zum Glauben kamen an Jesus. Hat er das Himmelreich für die Juden aufgeschlossen, und später in der Apostelgeschichte 10, als der Hauptmann Cornelius, ein Römer, zum Glauben kam, hat er das Himmelreich für die Heiden aufgeschlossen. Er hat also das Amt der Schlüssel, ein führender Apostel, und das macht sicher Freude. Es gab einmal diese 12 Apostel, das heißt, eigentlich waren es ja dann nur noch 11, nachdem der Judas sich umgebracht hat. Der Matthias wurde nachgewählt. Und dann gab es noch so ein paar Apostel, die über die Zahl der 12 hinausgingen. Ein Paulus gehörte dazu, auch ein Barnabas, die noch namentlich erwähnt werden. Apostel mussten Menschen sein, die Jesus persönlich kannten, die ihn historisch gesehen und erlebt hatten, normalerweise von der Taufe bis zur Auferstehung bzw. Kreuzigung seine Begleiter waren. Also dieser Apostel hat Gott benutzt, um seine Gemeinde zu bauen, und dann benutzte er Propheten. Propheten sind Menschen, die eine übernatürliche Erkenntnis haben, das heißt, die etwas wissen, was ihnen kein Mensch erklärt hat. Der Paulus sagte zum Beispiel, dass das Evangelium, das er verkündigt, ihm kein Mensch klargemacht hat, sondern dass er das persönlich von Gott hat. Gott hat ihm das klargemacht. Er sagte immer wieder: ich verkündige euch ein Geheimnis. Und wenn etwas ein Geheimnis ist, wissen es die Leute ja normalerweise nicht. Also Propheten waren wichtig, am Anfang die übernatürliche Erkenntnis hatten, um die Gemeinde zu bauen. Denn wie lange hat es zum Beispiel gebraucht, bis die Leute wirklich kapiert haben, dass Jesus einen Erlösungstod gestorben ist und nicht nur einen Verbrechertod? Ja, Sie kennen die Einsetzungsworte vom Abendmahl, wo er schon sagte: das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und dieses Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Das hatten die Leute ja alles gehört, aber niemals kapiert. Und das mussten sie jetzt so langsam verstehen lernen durch die Erklärung von prophetisch begabten Christen. dieses Geheimnis Gottes verstehen. Dann Evangelisten, das sind Leute, die den Glauben wecken durch ihre liebevolle Verkündigung. Dann Hirten, das sind solche, die viel Zeit investieren in andere Christen. So ein Hirte in der Bibel ist für mich der Barnabas. Es war ein Mann, der zum Beispiel den Paulus aufgenommen hatte, als alle Leute Angst hatten vor dem Paulus und sagten, was, dieser religiöse Fanatiker soll Christ geworden sein, wer weiß, ob das nicht eine Finte ist, um uns reinzulegen. Und alle Christen haben mehr oder minder ihn ein Stück weit gemieden am Anfang, aber der Barnabas hat ihn gleich aufgenommen. Er hatte Zeit und Vertrauen, um es in einen Christen zu investieren. Und später, als der Paulus im Hintergrund in der Versenkung wieder verschwunden ist, in seinem Heimatort, war der Barnabas es wieder, der ihn herauslockte und sagte, komm, arbeite doch mit mir zusammen in Antiochien. Also ein Hirte, der Zeit investiert in andere Christen. Ja, und dann gibt es Lehrer. Lehrer sind solche, die biblische Wahrheiten entfalten, damit die Hoffnung sich vertieft. Ich denke, dass der Paulus ein fantastischer Lehrer war, zum Beispiel, wenn wir das Neue Testament lesen. Allerdings hatte er sicher noch andere Gaben. Von diesen 5 Personengaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, denke ich, gibt es heute noch 3. 2, soweit ich die Bibel verstehe, gibt es nicht mehr. Apostel gibt es nicht mehr, weil das Menschen sein mussten, die Jesus persönlich kennen im historischen Bereich. Solche Leute müssten heute ja annähernd 2000 Jahre alt sein und das entzieht sich unseren Möglichkeiten. Propheten, steht in Epheser 2, Vers 20, seien genauso wie Apostel die Grundlage der Gemeinde, sozusagen der Fundamentbereich der Gemeinde. Und in 1. Korinther 14 steht neben anderen Gaben auch von der Gabe der Prophetie, dass sie aufhören wird. Ich persönlich gehe also davon aus, dass es keine Propheten mehr gibt. Ich weiß, dass mancher das anders sieht, darauf werde ich möglicherweise noch eingehen. Also Apostel gibt es nicht mehr und Propheten gibt es nicht mehr, aber es gibt noch Evangelisten, die den Glauben wecken, es gibt Hirten, die die Liebe pflegen, es gibt Lehrer, die die Hoffnung vertiefen. Also Evangelist, Hirte und Lehrer, diesen 3 Begriffen zugeordnet, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was mir auffiel bei Überlegungen über unsere Zeit und den religiösen Bereich, in dem Menschen leben, ist, dass der Feind Gottes immer wieder versucht, religiöse Gaben über ihr Verfallsdatum hinaus einzusetzen. Ja, wenn Sie einkaufen gehen in einem Supermarkt, dann schauen Sie vielleicht bei irgendwelchen frischen Waren, was da für ein Verfallsdatum hinten drauf steht. Und dann werden Sie wahrscheinlich, falls es gerade am nächsten Tag schon zu Ende ist oder schon vor einer Woche vorbei war, es nicht unbedingt mit nach Hause nehmen. Auch im geistlichen Bereich gibt es Verfalldaten, wo etwas bis zu einem bestimmten Punkt gilt und dann ist es überholt. Zum Beispiel das Gesetz als Heilsweg galt bis wann? Bis zur Kreuzigung Jesu. Dann war das Gesetz als Heilsweg zu Ende. Dann fing die sogenannte Gnadenzeit an. Denken Sie an eine religiöse Gruppe, die Sie alle kennen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Sie vertreten heute noch eine Art Gesetzesgott und sind damit völlig außerhalb jeder christlichen Tradition. Im Alten Testament gab es mal diese kupferne Schlange in der Wüste, die Schlangenbisse heilte, wenn man sie anschaute. Das heißt, sie war zeitlich begrenzt ein Segen und dann wurde sie noch Jahrhunderte hinaus weiterverwendet als ein Götzenbild, das von den Leuten irgendwie angebetet wurde. Das heißt, wenn Dinge über ihr Verfallsdatum hinaus verwendet werden, dann werden sie gefährlich. Auch heute gibt es zum Beispiel Gruppen, die ihren Apostel haben. Denken Sie an diese Gruppe Neuapostolische Kirche, deren Stammapostel noch vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel sagte, dass Jesus wiederkommt, solange er lebt. Nun, er wurde als Lügner entlarvt, denn Jesus kam nicht wieder, der Mann ist tot. Das heißt, der Feind Gottes versucht, Dinge, die abgelaufen sind, wieder auf den Markt zu bringen. Und in wie vielen Gemeinden taucht heute wieder die sogenannte Gabe der Prophetie auf, obwohl ich denke, dass sie abgelaufen ist und das, was diese Leute dort sagen, gewöhnlich nicht zu 100% Wahrheit ist, sondern nur einen Wahrscheinlichkeitsgrad von einigen Prozent erreicht. Ja, das war nur angetippt. Eigentlich müsste man über so etwas sprechen. Das ist der Nachteil einer Predigt, dass man zunächst nicht ins Gespräch kommt. Also ich denke, von den 5 Personengaben sind 2 abgelaufen. Eine Taktik des Feindes ist, Dinge, die abgelaufen sind, wieder ins Spiel zu bringen, weil sie einen Hauch von biblischer Wahrheit haben, allerdings aus der Vergangenheit. Das könnten Sie übrigens noch fortsetzen mit vielen anderen Beispielen. Das Ziel dieser Personengaben ist, die Gemeinde aufzubauen, Heilige zur Mitarbeit, zum Dienst zu befähigen. Jetzt wäre die Frage, was sind Heilige? Es gibt nur einen, der heilig ist, das ist Gott. Und ein Heiliger ist nicht jemand, der besonders fehlerfrei ist, sondern ein Heiliger ist jemand, der in Beziehung zu dem Heiligen, das heißt zu Gott, steht. Der Begriff heilig wäre also mehr ein Beziehungswort. Ein Christ ist dann heilig, wenn er in dieser Weise in der Beziehung zu Gott steht und lebt. Insofern geht die Bibel davon aus, dass jeder, der Christ ist, ja in Beziehung zu Gott steht, deshalb ein Heiliger ist, also nicht erst dazu ernannt werden muss, sondern tief im Herzen durch die Gegenwart von Jesus zu Gott gehört. Solche Heiligen sollen also dienstbereite Christen werden. Sie sollen an Erkenntnis, an Glaube reifen und dadurch die Fülle Christi erhalten und erreichen, das heißt fähige, gute, verantwortliche Mitarbeiter sein. Und das ist die Frage, wie arbeite ich mit bei Gott? Wenn ich Jesus kenne, bin ich sein Mitarbeiter. Und das finde ich immer großartig, wenn ich an so einen Gottesdienst denke, zu überlegen, da sieht man zwar meistens nur einen Pfarrer und man hört noch so einen Organistin, die man auch weniger sieht, aber da sind zum Beispiel auch an solch einem Gottesdienst parallel dazu ganz viele Christen als Mitarbeiter beteiligt. Da gibt es zum Beispiel einen Fahrdienst, da werden Leute mit dem Auto zum Gottesdienst abgeholt. Da gibt es einen Begrüßungsdienst, das heißt, da gibt es Christen, in diesem Fall dann Kirchenvorsteher, die andere begrüßen. Da gibt es hauptamtlich natürlich noch einen Küster. Im Hintergrund gibt es einen Kindergottesdienst, wo Christen Kindern die Liebe Gottes erklären. Es gibt eine Vorgruppe von 5- bis 7-Jährigen, in denen auch gesungen wird und Geschichten erzählt werden. Es gibt eine Krabbelstube, in der Mitarbeiter im Einsatz sind und manchmal bis zu 30 Kindern, sage ich mal scherzhaft, dressieren, während wir hier Gottesdienst haben, über die Länge von einer Stunde. Das heißt, mit ihnen Gemeinschaft haben und sicher auch sehr viel Nerven und Liebe brauchen. Es gibt einen Kassettendienst, wo hinterher kopiert wird. Es gibt einen Kaffeedienst, heute am Montag allerdings nicht, aber sonst schon, wo Leute zur Freundlichkeit und zum Gespräch einladen mit dem Kaffee, den sie kochen. Manchmal singt hier jemand oder es spielt der Instrumentalkreis. Und dieser und jener ist einfach auch im Hintergrund beschäftigt als Mitarbeiter nur bei so einem Gottesdienst. Natürlich gibt es viel mehr Christen, die sich einsetzen im Laufe der Woche. Jeder Christ ist ein Mitarbeiter und es wäre gut auch für jeden von uns heute Morgen, wenn er sich als Christ versteht und weiß, ich habe Jesus im Herzen, dann zu sagen, ich bin ein Mitarbeiter, egal jetzt zunächst mal wo. Das wird Gott ihm klar machen und trotzdem ist es wichtig, einfach zu sagen, Herr Jesus, wenn ich Christ bin, und das steht hier ja, dann sind die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet. Das heißt, ich bin ein Mitarbeiter für dich und bin gespannt, wie sich das auswirkt in meinem Leben. Ja, wir können also Christus erkennen und ihn loben in Gemeinschaft mit anderen und dabei geistliche Reife erlangen. Reife hat ja auch was mit zunehmender Verantwortung zu tun, mit Erkenntnis, mit Überblick, mit Zuordnung, manchmal auch mit Organisation. Und dann heißt es, wir sollen nicht mehr von dem Wind und den Wellen wie Unmündige hin und her geworfen werden, von jedem Wind der Lehre. Das heißt, es entsteht Bewährung und von daher auch ein Stück Stabilität, dass man sich nicht von jedem kleinen Wind umwerfen lässt und biblische Orientierung kennenlernt. Christen sind Menschen, die die Bibel lieb gewinnen und versuchen, sie zu verstehen und auch in ihrem Leben anzuwenden. Ich will einmal drei Bereiche erwähnen, von denen ich annehme, dass sie heute uns gefährden könnten, um uns als Wind und Wellen umherzuwerfen, falls das mit uns geschehen kann. Es gibt sicher viel mehr Bereiche, ich erwähne aber nur drei. Drei Gefährdungsebenen. Das erste ist die Erfahrung des Übernatürlichen. Das zweite ist Glaubensentleerung durch historisch-kritische Theologie. Das dritte ist Übernahme relativer Ethik in unserer Gesellschaft. Ich will einmal diese drei Dinge kurz aufgreifen. Eine Gefährdungsebene ist Erfahrung des Übernatürlichen. Wenn Sie den Fernseher ab und zu mal irgendwo antippen und so von einem Programm zum anderen gehen, finden Sie immer mehr Sendungen, wo es um das Übernatürliche geht. Als plötzlich von Schutzgeistern die Rede und was weiß ich nicht, was da alles auftaucht, von übernatürlichen Bewahrungen und dieser und jener Erfahrung. Da gibt es sogar Anleitungsbücher, wie man das alles kennenlernt. Und manche übt das dann auch. Oder für Manager Versenkungsübungen und was weiß ich nicht, irgendwelche geführten Meditationen mit dem Gang über den Meeresgrund und wo man da alles allerlei erlebt. Erfahrung des Übernatürlichen, religiöse Erlebnisse sind in unserer Gesellschaft. Auch im christlichen Bereich gibt es immer mehr Erfahrungstheologie, wo man dann etwas erfahren kann. Da gibt es besonders vollmächtige Prediger, die anderen die Hände auflegen können und dann werden die schlagartig gesund oder sie fallen um, rückwärts. Man haucht sie an und sie werden irgendwie mit dem Geist erfüllt. Und die Leute sind begeistert und sagen, naja, wenn es funktioniert, wenn man nachweisen kann, es wirkt, dann muss es ja wohl auch von Gott sein. Ich will da nur einen theologischen Bereich aufgreifen. Dieses Rückwärtsumfallen, was auch in christlichen Gemeinden durch vollmächtige Prediger immer wieder einmal geschieht, dass einer dem anderen die Hände auflegt und als Zeichen der Geisteswirkung fällt dir dann rückwärts zu Boden. Manchmal wird er auch noch gesund dabei oder bekommt irgendeine geistliche Erfüllung. Und die sagen, das ist ein Zeichen der Vollmacht. Lassen Sie uns einmal drei Bibelstellen überlegen, wo es darum geht, dass jemand rückwärts umfällt. In diesem Jakobssegen, 1. Mose 49, Vers 17, heißt es, dass Dan eine Schlange sei, die den Reiter beißt, dass er rücklings vom Pferde fällt. Rücklings, also ein Bild des Gerichtes. Er fällt rücklings vom Pferd. Oder der alte Priester und Prophet Eli mit seinen gottlosen Söhnen, als er dann hört, dass sie tot sind, 1. Samuel 4, Vers 18, fällt er rücklings vom Stuhl und bricht sich das Genick. Ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Oder in Jesaja 28, Vers 13, eine Stelle, die im Neuen Testament auf das Zungenreden dann hinweist, ist die Rede von Heiden und auch wieder von Gottes Gericht, damit sie rücklings straucheln. Ich erwähne das vielleicht ein bisschen ausführlich. Rücklings ist immer ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Anbetung Gottes ist vorwärts, sich auf sein Angesicht verbeugen, verneigen. Und so wird auch im christlichen Lager zurzeit einfach weil etwas übernatürlich erscheint, ist selbstverständlich dem Heiligen Geist zugeordnet, obwohl es Gerichtshandeln Gottes ist und mit dem Heiligen Geist in meinen Augen überhaupt nichts zu tun hat. Also der erste Gefährdungsbereich ist die Erfahrung des Übernatürlichen. Nur weil da etwas geschieht, wird es von vielen heute schon akzeptiert als göttlich oder in christlichen Bereichen manchmal auch als besonders vollmächtig. Unser Problem ist wieder, man müsste darüber reden, sonst bleibt es vielleicht nur eine Andeutung. Der zweite Gefährdungspunkt ist Glaubensentleerung durch historisch-kritische Theologie. Vor kurzem war ja gerade so ein Buch auf dem Markt, ganz neu, wo ein Göttinger Theologe nachgewiesen hat, dass Jesus gar nicht auferstanden ist und solche Dinge. Für Leute, die theologisch etwas versiert sind, nichts Neues. Eigentlich alter Kaffee, kalter Kaffee, neu publizistisch aufgewärmt. Historisch-kritische Theologie arbeitet methodisch mit dem Zweifel als Grundlage. Man muss alles, was dort steht, erst einmal bezweifeln. Ist das eine gute Ausgangsbasis, wenn ich Gottes Wort, was in der Bibel steht, als erstes methodisch einmal bezweifle? Ja, nur zum Nachdenken. Ich denke an einen Theologieprofessor in Heidelberg, den ich damals hatte, ein ganz alter Mann, Edmund Schlink. Der sagte, alle Theologie müsste eigentlich Doxologie sein, das heißt Verherrlichung Gottes. Historisch-kritische Methode arbeitet mit der Methode des Zweifels. Man muss erst einmal alles in Frage stellen, was dort steht. Dann arbeitet sie mit der Methode der Analogie, das heißt, das, was damals dort steht, müsste so ähnlich sein wie das, was wir heute erleben. Und da wir heute zum Beispiel kein, jetzt scheine ich mir zu widersprechen, aber in dem Sinne kein direktes Eingreifen Gottes von außen erleben, hat man auch wenig Verständnis für diese Aussagen der Bibel, dass es da übernatürliche Eingriffe gibt, sondern man muss alles ähnlich erklären, wie es heute ist. Und wer ist dabei der Chef bei dieser Erklärung? Mein Verstand. Das heißt, an die Stelle des Geistes Gottes tritt mein weniger oder mehr erleuchteter Verstand. Und was ich dann noch gelten lasse von diesem Buch, hängt eigentlich an meiner Entscheidung. Ich weiß nicht, ob Sie begriffen haben, was das bedeutet. Hier macht sich der Mensch zum Richter über das, was in der Bibel göttlich ist und nicht. Er hat nur überhaupt keine Entscheidungskriterien, sondern die verändern sich ständig. Ich habe gerade etwas über den Pascal gelesen, einen Mathematiker und Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, der über die menschliche Vernunft sagte, dass sie uns nur in die Ungewissheit stürzt, dass man überhaupt gar nichts Gewisses weiß und hat, es sei wie eine schwimmende Insel, wo davor nichts ist und dahinter nichts ist. Und er sagte, die beste Philosophie ist die Preisgabe der Philosophie und sich dem Wort Gottes, diesem geoffenbarten Wort, zu öffnen. Und dann ist es nicht mehr die Stimme der Vernunft, sondern die Stimme des Herzens, die redet, und dort kann ich die Wirklichkeit Gottes erfahren. Auch das habe ich nur angetippt, Glaubensentleerung durch historisch-kritische Theologie. Das heißt nicht, dass ich alle Ergebnisse dieser Theologie irgendwo wegwischen möchte, aber ich denke, der Ansatz der Methode ist schon unbiblisch. Ich sollte Gottes Wort mit Vertrauen begegnen und nicht mit dem Ansatz des Zweifels und meine Vernunft zur Richtschnur machen. Ich habe mir in meinem Studium einmal, als ich während meines Studiums zum Glauben gekommen war an Jesus, einen Brief geschrieben, um mir selbst Mut zu machen. Das war so ein Jahr vor meinem Examen etwa, wo ich mir etwas in diese Richtung aufschrieb. Da heißt es, habe ich mich also angeredet, Volker, baue darauf, dass dich in der Bibel Gott anredet, dass es dort wirkliche Verheißungen und wirkliche Aussagen Gottes gibt. Glaube an Tatsachen, nicht an Erfahrungen oder wissenschaftliche Ergebnisse, in Gänsefüßchen. Vertraue Gott und Jesus allein und baue nicht auf das, was man von ihnen in deiner Wissenschaft noch meint, sagen zu können. Jesus ist dein Herr und so weiter. Ja, also ein Gefährdungsbereich, das Übernatürliche, ein zweiter Gefährdungsbereich, Glaubensentleerung durch historisch-kritische Theologie. Ich denke, dass eine biblisch-historische Theologie besser wäre. Und drittens, Übernahme relativer Ethik durch unsere Gesellschaft und in unserer Gesellschaft. Bei uns ist ja vieles erlaubt heute, was noch vor 30, 40 Jahren unmöglich erschien. Und auch Christen passen sich immer mehr diesen Maßstäben an und sagt, ne, man muss das nicht so eng sehen, Gott sieht das auch nicht so eng. Ich bin großzügiger geworden. Und damit übernimmt man dann irgendwelche Praktiken unserer Umgebung, die dort absolut toleriert sind und in sind, aber in Gottes Augen daneben liegen. und von daher auch einem natürlich glaubensmäßig den Bach herunterschwimmen lassen. Es waren also nur drei Gefährdungsebenen, die als Wind und Wellen uns umhertreiben könnten: Erfahrungen des Übernatürlichen, Glaubensentleerung durch historisch-kritische Theologie und Übernahme relativer Ethik unserer Gesellschaft. Es gibt sicher sehr viel mehr. Gott ist größer, er will uns wachsen lassen zum Vertrauen in seinem Wort. Und hier heißt es, wir sollen die Wahrheit in Liebe festhaltend hinanwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist sicher sehr wichtig, dass wir zu Christus hinwachsen und nicht zu irgendwelchen religiösen Führern. Wir sollen nicht Nachfolger von Theologen oder geistlichen Promotoren werden oder so, sondern von Jesus, zu ihm hinwachsen und dabei die Wahrheit in Liebe festhaltend. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Es ist auch in christlichen Gesprächen so laut leicht möglich, sich für die Art des Glaubens, wie man ihn sieht und verteidigt, zu ereifern, sodass es dann nicht mehr darum geht, die Wahrheit in Liebe festzuhalten, sondern die Wahrheit zur Selbstrechtfertigung festzuhalten. Das heißt, in einem richtigen inhaltlichen Gespräch in der Form, in der Gestaltung daneben zu liegen, indem es anfängt, lieblos zu werden und ein theologischer Grabenkampf wird, der den anderen und sich selbst verletzt und Gott entehrt. Insofern sicher wichtig, die Wahrheit in Liebe festzuhalten und zu Jesus hin zu wachsen. In dem Fall wieder in Gemeinschaft mit anderen. Hier heißt es, dass all die Glieder an dem Körper sich unterstützen und ergänzen und jedes Glied eine bestimmte Funktion hat. Mir fällt immer wieder auf, wenn Christen in die Isolierung gehen, egal aus welchem Grund, ob sie berechtigte Kritik haben an irgendetwas oder einfach nur depressiv sind und sich zurückziehen oder was auch immer in ihrem Hintergrund mitwirkt. Dort, wo sich Christen isolieren und zurückziehen, laufen sie immer die Gefahr, dass der Feind sie fertig macht und sie nach einiger Zeit völlig verschwunden sind von diesem christlichen Fenster. Das heißt, wir brauchen die Gemeinschaft mit Christen, um zu Christus hinzuwachsen, weil es hier heißt, die Gemeinde sei sein Leib. Nicht ich bin sein Leib, die Gemeinde sei sein Leib. Und die Gemeinde ist nie fehlerfrei. Es ist also immer die Frage, ob ich dort, wo ich Schwächen erkenne, zur Kritik komme oder zur Fürbitte. Wobei das eine das andere nicht ausschließen muss. Ich darf durchaus auch auf Schwächen hinweisen, aber ich muss mich mit darunter beugen und versuchen, weiter hinzuwachsen zu dem Haupt, das ist Christus. Oder würden Sie, weil Sie einen gebrochenen Arm haben, deshalb Ihren Körper in Frage stellen irgendwo? Nein, Sie warten darauf, dass der Arm heilt und dass dieser Körper weiter funktionsfähig bleibt. Und ich denke, so etwas gilt auch für eine Gemeinde. Die Einstiegsfrage war, wie baut Gott Gemeinde? Die Antwort ist sehr einfach, durch Menschen, die zu Jesus gehören. Sie sind natürlich immer gefährdet. Sie sind, solange wir auf der Erde leben, sicher nie fehlerfrei. Aber in einer Gemeinschaft, die uns mit Jesus verbindet, werden wir auch miteinander verbunden und wachsen hin zu ihm. Jeder Christ ein Mitarbeiter am Gemeindeaufbau, das ist Gottes persönlicher Wille für jeden von uns. Herr Jesus, wir loben dich, dass du dieses Haupt bist. Wir geben dir persönlich die Ehre, möchten, dass wir persönlich und auch gemeinsam zu dir hinwachsen, dass du uns segnest und zum Segen setzt. Amen.